Ich grüße euch. Mein Name ist Thilo Kuhlmann. Zu mir gehören Pia und Jano, die sind gerade draußen. Und das hat, glaube ich, aber nichts mit ihrer Hörgewohnheit zu tun. Hoffe ich jedenfalls. Das hört ihr ja jetzt nicht. Also, mein Name ist Thilo. Ich bin Pastor seit 2 Jahren in der Neuschäfer Höhe. Und lerne die Gegend noch kennen. Und dazu gehört es natürlich, dass ich auch zu euch mal komme, weil ich weiß, dass ihr in das Netzwerk der Gemeinden hier vor Ort gehört. Und für mich ist dieses Kennenlernen irgendwie noch, auch wenn es schon 2 Jahre läuft, läuft das noch. So, es ist für uns auch eine total neue Gegend, eine neue Sammlung von Menschen und Menschenschlagen. Menschenschlag, es gibt nicht den einen Menschenschlag hier, das habe ich schon gelernt. Das habe ich mir auch geografisch von meinem Kollegen erklären lassen. Ich verstehe es nicht. Ich komme aus einer ganz anderen Gegend, bin in Rostock geboren, also habe eine nochmal ganz andere Prägung. Meine Frau habe ich in Tübingen und Esslingen kennengelernt, also ihr habt im Schwäbischen geschafft eine Weile. Und da war es nur nötig, jetzt auch nochmal eine ganz andere Gegend kennenzulernen. Wenn ich das jetzt schon so anfange, das ist ja, es gehört ein bisschen zu mir und tut mir gut, euch kennenzulernen. Die Fragen, die eine Gemeinde hat, ich wurde ja begrüßt mit einem, ah ja, wir sind da und es kommen noch Leute und das Alter und so, das sind ja Themen und ich sage euch, ganz anders sind die Themen bei uns auch nicht und wie die Sitzordnung ist und ob man das mal auflockert, die Themen sind irgendwie ähnlich auch in anderen Gemeinden, auch wenn das vielleicht gar nicht so ankommt. Deswegen schön bei euch zu sein. Ich habe die Predigt, die ich mit euch bedenken möchte, das Thema, mit dem ich euch bedenken möchte, die ist aus der Jahreslosung gewachsen. Und hier, meine 2 Kollegen waren ja schon da, der Timo und der Arne. Wir haben uns überlegt, wir wollen diese Jahreslosung ein bisschen nochmal aus einer anderen Perspektive anschauen, ein bisschen tiefer graben, dass man nicht irgendwie im Februar schon anfängt zu vergessen, ja, da war mal was. Und mit Losungsversen ist es ja, wie es ist, so wie mit dem Tanken. Der eine kann sagen, heute sagt es mir nicht etwas, aber vielleicht morgen. Das war gerade... Okay. Ich fand schön, dass das Bild ausgefallen ist. Das sind Special Effects. Also ich bin neu, ich kenne das noch nicht. Schön. Lasst krachen hier mit solchen Effekten. Ich bin auch gar nicht leicht abzulenken. Wie gut, dass ich mein Konzept dabei habe. Vielleicht passt das ja. Siehe, ich mache alles neu. Das habt ihr natürlich nicht vergessen. Siehe, ich mache alles neu. Wie hörst du diesen Satz? Vielleicht als eine verheißungsvolle Ankündigung für eine irgendwie ferne Zukunft. Vielleicht bewegt er dich mittlerweile kaum. Vielleicht hast du ihn schon ganz oft gehört. Und er klingt gar nicht so neu, wie er eigentlich klingen könnte. Vielleicht könnte es sogar sein, dass du dich über ihn ärgerst, weil du ihn manchmal als schnellen Trost gehört hast. In einem Tonfall nach dem Motto, ja, das wird schon irgendwann wieder. Siehe, ich mache alles neu. Lasst uns diese Worte neu hören. Ich möchte euch einladen, dazu ein paar Gedanken zu mitzunehmen. Möge es gelingen, dafür spreche ich noch ein Gebet. Liebender guter Gott, dass du zu uns redest, ist manchmal so selbstverständlich und manchmal so geheimnisvoll. An einigen Tagen zu greifen und wir können daran auftanken und an anderen Tagen suchen wir danach und hören es vielleicht nicht, wie du zu uns redest. Aber Herr, wenn wir auf dich hören, so hast du verheißen, dass du reden wirst. Schenk uns dazu deinen Geist, dass wir es aufnehmen können, dass wir es ergreifen können, dass du uns sprichst und das, was nötig ist, dass wir es auch begreifen können. Herr, ich bitte dich jetzt, dass wir ein Herz haben für dein Reden, für dein Wort und schenk uns doch bitte ein Wort für unser Herz. Amen. Wo begegnet dir Gott? Wo findest du ihn am ehesten? Vielleicht, wenn du auf Forthausen schaust oder auf die Gegend, in der du wohnst. Ist da vielleicht irgendwo ein Ort, bei dem du sagst, ja, da würde ich sagen, begegne ich Jesus ganz besonders gut. Ist da vielleicht irgendwo eine Energie pulsiert, wo du sagst, ja, da begegnet mir die schöpferische Kraft Gottes. Die Energie, sein Geist. Vielleicht ist da aber auch was Geheimnisvolles, wo du sagst, ja, da will ich eigentlich noch mal suchen, ob Gott oder wie Gott mir dort begegnen könnte. Wo begegnest du Gott? Wo bist du Gott in der vergangenen Woche begegnet? Ich möchte euch mal für einen Moment dazu einladen, euch das für euch zu überlegen. Ihr habt zwei Varianten. Entweder ihr macht das in stiller Einkehr in euch selbst und sagt, okay, Mensch, in den letzten ein, zwei Wochen, mir ist Gott begegnet. Es war vielleicht überraschend. Vielleicht war es aber auch alltäglich und genauso wichtig und nährend. Und entweder ihr macht das für euch oder ihr macht das vielleicht mit euren Sitznachbarn. Die Sitzgruppen haben ja ihr Gutes. In einer kurzen Murmelpause. Das passiert nur einmal in der Predigt, keine Angst. Also ich möchte euch dazu bitten, mal zu überlegen, wo ist dir Gott in der letzten Zeit begegnet? Deiner Umgebung? Vielleicht sogar deine Stadt. Stadt ist ja relativ, komme ich später zu. Ein kurzes Inhalten. Greift's mal für euch raus, weil wenn ich anfange, dann könntet ihr so schläfrig sein. Und fangt mal bei euch an. Wo ist dir Gott begegnet? Vielleicht packst du dir einen Gedanken, den du später nochmal nachgehst. Wo Menschen Gott finden, wo sie ihm begegnen, das hat etwas damit auch zu tun, wo sie ihn suchen, wo sie Gott erwarten. Wo sie genau hinschauen. Wo wir Gott erwarten, hat etwas damit zu tun, wo wir uns konzentrieren, wo wir aufmerksam sind, wo vielleicht auch etwas Neues in unser Sichtfeld reintreten kann. Mit dieser Perspektive lese ich uns den Text aus Offenbarung 21, 1 bis 6. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod, keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klageschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Und er fügte hinzu, schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagte er zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich gebe es ihm umsonst. Wie hörten die Menschen damals, zur damaligen Zeit, die ersten Hörer dieser Worte? Wie hörten sie das? Wie hörten sie allgemein die Texte des Buches der Offenbarung? Unter dem römischen Kaiser Domitian wurden Christen systematisch verfolgt. Die Gemeinden, die noch sehr jungen Gemeinden, litten schwer unter diesem Druck. Wer sich weigerte, dem Kaiser als Gott zu verehren, riskierte Strafen bis in den Tod. Über das Regime konnte, sollte man besser nicht offen reden. Das war lebensgefährlich. Die Texte der Offenbarung nun haben einen Weg gefunden, über dieses schlimme Gewaltregime Rom zu sprechen. Und weil das so lebensgefährlich war, haben sie es natürlich besser nicht direkt gesagt. Sie konnten aber über etwas anderes reden. Babylon, ein Reich, welches zur Zeit des Römischen Reichs längst Geschichte war. Durch die Grausamkeiten von Babylon, an die konnte man aber anknüpfen. Die erinnerte man noch. Wer gelitten hatte unter dieser Zeit, hatte es seinen Kindern erzählt. Ja, und wer zuhörte, der verstand. Ah, mit dem Bild des damaligen Unterdrückerreiches Babylon. Ah, darin kann ich auch das raffgierige Rom von heute verstehen. Die Texte der Offenbarung antworten also damals schon auf richtig ernste Nöte der Menschen. Ausbeutung, Bestechung, Sklaverei, Händler werden kritisiert, die an der Armut anderer verdienen. Mit allem wurde Geld verdient. Das kommt in der Offenbarung vor und ich bin manchmal ein bisschen traurig, dass ich das so spät verstanden habe. Aber lest mal Offenbarung Kapitel 18. Das ist ganz, ganz viel. Ja, da, der letzte Satz, eine langen, langen Aufzählung, mit was die Leute alle, die anderen arm machen, ist, mit ihren Leibern und ihren Seelen wollen sie noch Geld verdienen. Menschen wurden wie Ware gehandelt, so würde ich es übersetzen. Lest es in Offenbarung 18 gerne nach, weil dort klagen quasi die Reichen, die Händler und sagen, oh nein, wenn uns das alles, wenn das endet, dann haben wir ja nichts mehr, mit was wir hier handeln können. Das wäre ja blöd. Dann wird alles aufgezählt. Metalle, Stoffe, Gewürze und eben Menschen selbst. Das Buch der Offenbarung ist eben nicht nur irgendwie ein frommes Zukunftsgemälde, das ich so vor mir als glaubender Mensch ausbreite wie ein Schachbrett und gucke, oh, wo steht denn wer? Es ist so viel mehr. Es ist Trostliteratur. Es ist Hoffnungstext gewesen damals schon für bedrängte Menschen. Wer diese Texte heute liest, ohne selbst die Erfahrung gemacht zu haben, verfolgt zu werden, kann sich das mal bewusst machen. Man kann eine gewisse Grundhaltung einnehmen. Gott macht alles neu, das könnte wie ein schöner Kalenderspruch klingen. Und doch war es so viel mehr. Es war ein Wort der Hoffnung für Menschen, die viele Gründe hatten, die Hoffnung dahinfahren zu lassen, die viele Gründe hatten zu verzweifeln. Für die standen da ganz viele Hoffnungsworte drin. Es war eine Kraft zum Hoffen, denn diese Kraft zum Hoffen lässt manchmal nach. Das mal so als Überschrift, in welcher Textgattung wir uns da eigentlich befinden. Und da steckt mehr drin in der Offenbarung. Ja, das wäre jetzt vermessen, eine ganze Predigt zu schaffen, das auf den Punkt zu bringen. Aber das ist so der Horizont, hinter dem wir auch diese Predigt hören können und das 21. Kapitel hören. Siehe, so beginnt die Jahreslosung. Siehe, ja, das fordert auf, genau hinzusehen. Ich mag die Übersetzungsvariante, wenn man bei uns im Gottesdienst sitzt, haben wir da einen Banner von Sieh dich um, heißt es dort. Man könnte auch sagen, schau genau hin, dreh jeden Stein nochmal in. Sieh dich um, schau hin, grabe danach, alles mache ich neu. Jörg Zink übersetzt es so, wer es nochmal nachlesen möchte. Sieh dich um, sieh hin, siehe. Siehe können wir schnell im Biblischen übersetzen, ja, überlesen, weil wir, ja, siehe, pff, ja, irgendwie dann flutscht das so weg. Aber das ist schon ein, jetzt mal aufmerksam, ja, da ist der Textmarker schon angesetzt. Jetzt schau genau hin. Warte nicht ab, bis am Ende alles gut wird, sondern sieh heute hin, da ist schon jetzt eine Erneuerung da. Schau nur genau hin. Wie der Frühling nach jedem Winter kommt, sendet er aber im Herbst schon. Im Herbst gibt es schon die ersten Knospen. Im späten Herbst, wenn man genau hinschaut, schau genau hin, was aufwächst, auch wenn du es gar nicht erahnst. Der Prophet Jesaja hat es genau in solchen Worten gesagt. Schau doch hin. Siehe, da wächst schon was Neues. Siehe, da ist schon Gottes Kraft. Wenn hier 50 Personen miteinander nach Gott fragen und sagen, ja, wir sind ein Ort, an dem wir uns irgendwie stärken und fragen, wo ist Gott gerade am Werk, wo schafft er was Neues, ob nur im Alten oder im ganz Neuen, dann ist das schon eine unmenschliche, ja göttliche, besondere Kraft. Das sagte Jano auch. Was könnte das für ein Ort weiterhin sein? Ein Ort des Trostes, ein Ort der Ermutigung, ein Ort der Aufmerksamkeit und das im frömmsten Sinne, aufmerksam für die Menschen, für die Nöte und für das, was Gott darin tut. Es ist wie eine Brille, die man aufsetzen kann, sagen, ja, so möchte ich durch die Welt schauen, hinsehen, aufmerksam sein. Was könnten wir alles entdecken? Was könnten wir alles erwarten? Wo erwarten wir Gottes Handeln? Wo schauen wir mit völliger Neugier hin? Die Bibel erzählt immer wieder von Menschen oder Gemeinden, die neue Wege gehen, die neue Lieder singen, die neu entdecken, wo ist Gott. Und dabei sind die alten Wege auch wertzuschätzen und als Quelle zu nutzen. Doch da werden immer wieder Menschen aufgefordert, neu zu gehen, neu zu lernen. Denn etwas Neues entdecken und lernen, nichts anderes ist die Aufgabe einer Schülerin oder eines Schülers, also eines Jüngers Jesu. wo werden wir in den nächsten Tagen oder in der nächsten Phase eurer Gemeinde oder unserer Gegend nach Gottes Wirken Ausschau halten? Und das ist mir auf dem Herzen. Suchen wir bitte breit gestreut, in bekanntem und unbekanntem Lied. Ja, am Sonntag im Gottesdienst und bitte ganz viel woanders. Wenn wir das auch übrigens nur in unseren Reihen tun, und mit Reihen meine ich gar nicht nur Gemeinde, manchmal auch nur Familie. Es gibt ja Leute, die sind sozial satt und beschäftigen sich nur in ihren Reihen, ja? Manchmal ist auch das begrenzend. Wir können Gott begrenzen, wenn wir ihn nur an ganz bestimmten Stellen suchen, an ganz bestimmten Orten suchen. Sicher ist es für eine Weile nicht falsch, sich zu konzentrieren. Aber ich wünsche mir, dass wir Gottes Handeln neu an Orten, in Begegnungen suchen, wo wir es vielleicht gar nicht erwarten. Und das ist auch für mich schwer, weil dadurch ist nicht die Richtung klar, ja. Also ich habe da auch nicht die eine Lösung, sondern muss sagen, ja, mal gucken, was das morgen ist, weil das Rezept will ich gar nicht in der Tasche haben, weil dann mache ich Gott klein und sage, ja, da suche ich jetzt, da muss er wohl sein. Ich gebe zu, manchmal hat es geklappt, manchmal auch nicht. Ich gehe einen Schritt weiter. Von dem Siehe schauen wir weiter und stellen uns mal die Frage, wir haben die Bibel. Und man könnte sich am Ende fragen, okay, was wollte mir das ganze Buch am Ende eigentlich nochmal sagen? Ja, in so einem Buch, was entfaltet, damit meine ich nicht einen Roman, sondern irgendwie, da kann man am Ende nochmal gucken, okay, was ist jetzt nochmal die Quintessenz gewesen? Und dann könnten wir in dem heutigen Predigttext auftauchen, in Offenbarung 21. Aber was ist nochmal wichtig? Ah, da kommt was Neues. Und es kommt als eine Stadt, als Jerusalem. Das Reich Gottes kommt als eine Stadt zu den Menschen, von Gott zu den Menschen. Die Dimension einer Stadt, also dieser Stadt, wenn man da drum herum liest, wie die aussieht, die sind für mich sehr verwirrend. Das ist eine andere Predigt wert. Aber sie zeigt es, dieses Bild einer Stadt scheint dem Johannes und Gott selbst in der Vision irgendwie wichtig zu sein. Es ist eine Stadt. Gottes Reich ist nicht irgendwie ein Traumschloss in den Wolken. Nicht nur ein Gedankenbilde abstrakter Richtigkeiten zu sagen, hast du das auch richtig? Nein, es zeigt sich als Stadt. Es ist nicht eine dicke mauerte Kirche. Nicht ein Rückzug der Frommen. Es ist eine Stadt. Ja, ein komplexer Ort des Lebens. Und diese Stadt kommt zu den Menschen. Frag dich mal, was dich in deinem Glauben bewegt. Welche Fragen, welche Gedanken? Manchmal kann es mir passieren, dass ich mich eigentlich frage, was ich für Gott tun kann. Wie ich mich nach Gott ausstrecke, wie ich suche, wo er denn so ist. Was bei mir denn so passiert? Was passiert mit mir nach dem Tod, ist die alte klassische Frage. Wie kommt meine Seele, ob nur im Hier oder im Jenseits, zu Gott? Das sind so, ja, klassische fromme Fragen, aber die biblischen Erzählungen zeigen etwas ganz anderes. Oder eine ganz andere Bewegung, nicht wie komme ich denn mit meinem Tun oder Lassen näher zu Gott und meine Seele bei ihm zu Hause, sondern wie kommt er zu mir? Nichts anderes feiern wir an Weihnachten, ist noch eine Weile hin, ach, aber Advent kann man nie zu früh feiern. Das sind die arbeitenden Viehhirten. Die haben gerade wirklich auch gar keine Zeit und keinen Auftrag gehabt, nach Engeln oder Jesus zu suchen. Der kommt zu denen und mit einer großen Ansage. Da ist ein junges Paar hin und her gerissen zwischen Steuern zahlen und aufs Kind warten. Das ist ja anstrengend, habe ich gehört. Und da hinein kommt Jesus, da hinein kommt Gott zur Welt, mit rein in diesen Trubel der Welt. Ich weiß, das ist eine Binsenweisheit für christlich Geprägte, wie wahrscheinlich ein Teil von euch, aber das ist die Bewegung Gottes. Reich Gottes ist nah herbeigekommen, so wird es Jesus sagen. Das beten wir übrigens auch, dein Reich komme, das ist scheinbar ein Prozess, der sich selbst wiederholen kann, auch wenn Jesus sagt, es hat schon angefangen. Es ist eine Wiederholung, dass Gottes Reich kommt. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab. So stellt sich Gott am Ende der biblischen Bücher nochmal vor. Gisse manchmal das Klicken. Ja, jetzt, so stellt sich Gott vor. Ich bin auf dem Weg zu euch. Mein Reich ist in Bewegung. Es kommt zu euch. ich bin vorbereitet und zwar nicht nur so, ich habe mir was überlegt, sondern vorbereitet wie auf eine Hochzeit. Also ganz ehrlich, wenn es um Planung geht, dann wird da einiges reingesteckt. Ich bin vorbereitet und es wird festlich, es wird ein Grund zum Feiern. Die Bewegung Gottes hat ein Ziel, nämlich nahe zu den Menschen herbeizukommen und Freude und ein Fest zu bringen. Das ist Gottes Kommen. Das ist quasi die Überschrift dieser Stadt. Das Reich Gottes hat in der Bibel ja verschiedene Bilder. Jetzt muss ich die Präsentation aufholen. Das ist gut. Das Reich Gottes hat in der Bibel verschiedene Bilder. Es gibt den idyllischen Garten, den nährenden Garten mit vielen Früchten. Es gibt die Reise eines Volkes in ein hoffnungsvolles Land und es gibt die Stadt, eine Stadt. Ja, eine Stadt, ein lebendiges Dorf, könnte man auch sagen. Stadt ist ja relativ, auch in der damaligen Zeit, das ist ja bis heute nicht anders. Also es ist auf jeden Fall der Ort von buntem Leben, Lärm und Leben, Marktplatz und Hinterhof, Spielplatz und Baustelle. Eine Stadt oder eine Ansammlung von Dörfern ist komplex, nie fertig, verändert sich hoffentlich immer wieder Neues, wächst Neues, zu dem Alten kommt etwas Nächstes. Und genau darin spielt sich Gottes Erneuerung ab, in diesem Komplexen, was wir kennen als Stadt. Also nicht allein in den frommen Räumen, da geht es nicht um Sonntagsgottesdienste, da geht es nicht um die Herzen der Menschen. Das ist für manchen vielleicht Konfrontation gerade. Sondern in Strukturen. Wie Menschen sich verabreden, wie sie Beziehungen gestalten, wie sie gesund gestalten, wie sie verantwortungsvoll miteinander leben, wie sie das Leben organisieren, dass Menschen gut vorkommen. Das ist das Bild, das ist natürlich auch nur ein Bild, ja, so wie die anderen Bilder auch, das ist ein Bild für Gottes Wirken, für sein Reich. Damit ist Jerusalem, das neue Jerusalem, kein Wunschtraum für irgendwann einmal. Die Stadt kommt, wir kennen alle unseren Ort, unsere Stadt. Und wenn darin was Neues kommt, dann verändert sich das Leben jetzt. Wir können natürlich mit diesem Bild, dass Gottes neue Stadt, seine Gegenwart kommt, einerseits Hoffnung schöpfen auf Ewigkeit, ja, und gleichzeitig uns erinnern, ja, wenn sich doch jetzt schon etwas dadurch ändert dann und erneuert, dann ist das heute schon wichtig. Für Forthausen, für Wermeskirchen, für unsere Umgebung, in der wir leben, hat es Folgen, wie wir auf unseren Ort schauen. Darauf möchte ich jetzt tiefer eingehen. Gehen wir einmal in Gedanken vielleicht an einen Ort, an dem wir leben. Geh mal zu deinem Wohnort. Was findest du? Ist da etwas Schönes? Ist da eine vielleicht Baustelle, die dich interessiert? Oder vielleicht findest du auch eine Ecke, die dir nicht so gefällt. Ja, ich habe die tiefe Überzeugung, dass Gott uns in unseren Orten begegnet. Und trotzdem, wenn wir ihm begegnen, heißt das nicht, dass diese Orte an allen Ecken gut und fertig und schön sind. Nur weil Gott in unserer Stadt anzutreffen ist, in unserer Straße, müssen wir ja nicht alles, was da passiert, gut finden. Wenn ich in unsere Gegend schaue und ich sage, ich lerne sie erst noch kennen, ich habe mir mal reingelesen in die Armutszahlen von Kindern und Jugendlichen in unserer Gegend, ist ganz schön hoch. Und hier leben aber auch ganz schön viele reiche Menschen dazwischen. Hat mich ziemlich traurig gemacht. Jedes 10. Kind mindestens war 23, Klammer auf, danach sind einige Krisen passiert. Und für Familien manchmal Gelder, da war da schon viel. Man geht ja von höheren Zahlen aus, aber wenn wir es nur hier leben. Beratungsstellen sagen das von sich, dass Familien unter Druck sind und Hilfesysteme am Limit laufen. Mich hat's erschrocken. Mich hat's nicht überrascht. Ich habe eine Dame mit einem elektrischen Rollstuhl vor Augen, die mir gesagt hat, zum Gottesdienst kommen. Also, und die wohnt in Wermeskirchen und wir sind in Wermeskirchen. Es geht nicht. Die Wege sind zu kaputt. Mit einem elektrischen Rollstuhl kannst du an mancher Stufe halt nicht fahren. Und ich denke so, ich sag nicht, was ich denke. Das könnt ihr fühlen. Ja, das ist eine Kleinigkeit. Aber für die Dame wäre das nicht eine Kleinigkeit. Also wenn wir unseren Ort anschauen und auch erwarten, dass wir Gott dort finden, dann kann es sein, dass uns manches bitter aufstößt, über was andere übrigens schneller hinwegschauen. Das macht's nicht schöner für uns, das macht's nicht einfacher. Aber dann machen wir das, was die Offenbarungstexte machen, nämlich zu gucken, ja, wo werden denn Menschen übersehen? Wo wird Menschenwürde mit Füßen getreten? Wo werden die Armen ausgenutzt und mit denen noch Geld gemacht oder eben mit nicht Geld ausgeben Menschen ausgenutzt, dass sie was nicht tun können? So sind auch Teile der Sendschreiben genannt. Wenn wir in Laodicea nachlesen, das war eine funktionierende Stadt. Ja, uns geht's gut, konnten die Leute sagen. Wir brauchen doch nichts. Und Jesus sagt, ihr habt euch darin eingerichtet, nichts zu brauchen. Ihr habt verlernt zu sehen. Schaut doch genauer hin. Wer sich an dem Bild von Gottes Stadt orientiert, wird auch in Widerspruch zu einigen Sachen der Stadt gehen oder des Ortes. Mir geht's gar nicht um die eine Stadt oder den einen Bürgermeister oder ich denke das immer auf verschiedenen Ebenen, weil ich damit rechne, dass sie an unterschiedlichen Straßen wohnt. Wenn Menschen im Elend sind, wenn sie Wohnungsnot haben, wenn sie in Krisen sind, dann brauchen sie auch in Orten Hilfe. Nicht nur irgendwie nette Menschen, die nett grüßen, das ist ein guter Anfang, weil sie brauchen Mittagstische. Sie brauchen Tische zum Eingeladensein, ob aus ihrer Not oder ihrer Einsamkeit, ist auch eine Not. Deswegen übrigens machen wir nach wie vor Arbeit im Sozialwerk oder im Jugendcafé, nicht weil das jetzt das Hippe ist, sondern weil die Not da ist. Also weil nicht jede Familie sich ein Frühstück oder Mittagessen in der Schulkantine für 7 Euro pro Person leisten kann, wird da Frühstück verschenkt. Ja, das ist nicht einfach nur euer Frühstück. Nee, das ist ein Anliegen, dass manche Schüler das richtig doll brauchen. Und da sind Leute aus tiefstem Jesus-Glauben und Herzen, die da deswegen mitarbeiten. Könnten manchmal noch mehr sein. Vielleicht machen wir noch mehr Tage auf. Müsste man sich beim André Frohwein melden. Das bedeutet, dass wir in der Stadt, in dem Ort, in der wir sind, ein Gegenüber sind. Jetzt könnten wir uns darauf fokussieren, was uns stört. Ich habe jetzt ein paar Sachen gesagt und angedeutet, dass mich Sachen stören. Kommt der daher, ist erst 2 Jahre da und meint schon verstanden zu haben, was schlecht läuft. Das könnte man mir übel nehmen, verstehe ich. Wir könnten es alle übertreiben mit diesem Gegenüber einer Stadt sein. Das haben wir als Kirchen, manchmal auch als Freikirchen noch besser, auch gut geübt zu sagen, was die da machen. Wir ziehen uns lieber zurück oder werden vielleicht am Ende als meckernde Miesepeter wahrgenommen. Von der Welt da draußen werden wir vielleicht dann reden. Auch das wäre schade. Also die neue Stadt, wenn wir gegenüber sind, lebt auch davon, dass wir noch eine zweite Seite stärken. Nämlich, dass wir uns überlegen, wo in dieser Stadt, in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft Dinge gut laufen und diese stärken. Und ich glaube, wir brauchen wirklich das beides, das Gegenüber und genauso auch das in dem Ort wachsam Leben. Ich habe Menschen, die nicht in der aktuellen Situation ins Kino einen 3D-Film gucken, sondern 3D-Filme vor 10, 15 Jahren geguckt haben, erinnern sich vielleicht noch an diese Form von Brillen, diese Rot-Blau-Brillen. Ich gebe zu, ich habe sie selber so gemalt. Wir brauchen, glaube ich, für das gute Hinsehen als Gemeinden auf unsere Nachbarschaft und auf unsere Umgebung immer wieder, damit es ein tiefes Bild wird, 3D-tief, brauchen wir 2 Farben, nämlich einmal das kritische Gegenüber und einmal das Zustimmende, das Entdeckende, das Unterstützende und zu gucken, wo ist denn schon das Miteinander. Gerade so im diakonischen, sozialen Bereich machen andere einiges sogar besser als wir. Die dann zu stärken, ist nicht eine weichere Seite, soziale Seite Jesu Evangeliums, nee, es ist eine Säule. Zu sagen, wo läuft Gemeinschaft? Wo feiern Menschen? Feiern wir mit. Wo räumen Menschen auf? Räumen wir mit auf. Wo leiden andere schon mit? Stellen wir uns dazu. Wo trösten andere mit? Trösten wir mit. Dasein und nachbarschaftlich sein. Wirklich ansprechbar sein. Deswegen steht irgendwie zu Advent wieder ein großer Adventskranz da. Die Welt braucht es nicht. Die haben schon verstanden, dass Advent ist. Aber ein Ort zu kreieren, wo wir sagen, ja, die Stadt kommt doch zusammen. Und da haben wir was Christliches zu sagen, aber haben auch auf den Tee einzuladen oder was auch immer da getrunken wird. Mitten da zu sein, in der Stadt oder in dem Ort, in unserer Nachbarschaft da zu sein, das wünsche ich mir. Das frage ich mich auch im Stadtrat oder Dorfrat, ich weiß immer nicht, wie die Gremien heißen. Was wäre, wenn wir dort viel, viel sichtbarer wären? Ich glaube, dass wir dort einerseits Gott treffen würden und andere Menschen manchmal auch Gott begegnen würden, dadurch, dass wir da sind. Tischgemeinschaft, Nachbarschaft, Feiern, ihr feiert ja heute, ich hoffe, dass Nachbarn kommen, Feiern im Alltag, mitten dabei zu sein, Verantwortung zu teilen. Das ist keine Nebensächlichkeit, sondern ein Charakterzug des Reiches Gottes. Deswegen ist es eine Stadt und kein irgendwie Fluchtort. Das verbinde ich für mich mit diesem Bild der alten 3D-Brille, beides zu schauen, ein kritisches Gegenüber zu sein und genauso da zu sein, nachbarschaftlich und wach zu sein. Eine Beobachtung möchte ich mit euch teilen. Dafür muss ich was überspringen. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen könnte man übersetzen. Wir kennen wahrscheinlich alle die gut geprägten Worte, siehe Gottes Wohnung bei den Menschen. Das Wort, was da steht, ist nicht ein Familienhaus. Das Wort, was da steht, ist nicht Wohnung eines Mehrfamilienhaus mit Balkon. Dort steht wirklich Zelt. Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird sein Zelt aufschlagen bei ihnen. Das ist die Wohnung Gottes in der Form eines Zeltes. Im Johannesevangelium begegnen uns dieselben Worte. Das Wort wurde Mensch und es wohnte, dort steht, es zeltete mitten bei uns. Also alle Camper sind jetzt fröhlich, obwohl, naja, mit dem Auto campen, egal. Was können wir durch dieses Zelten, das ist mir neu ins Auge gefallen, entdecken? Ich glaube, dass zwei Eigenschaften das Zelten besonders machen. Die Camper freuen sich vielleicht schon auf ihren Urlaub. Erstens, wer zeltet, ist beweglich. Und hören wir es wieder aus der jüdisch-israelisch geprägten Zeit, ja. Ein Volk mit nomadischen Wurzeln, was durch die Gegend zieht, hatte das noch im Blut. Wer sich ein Haus baut, lässt sich nieder, bindet sich an einen Ort. Und wenn es dann so lange wie jetzt gerade nicht regnet, dann werden zumindest die Landwirte heute nicht gedankt haben, dass es nicht regnet. Hoffentlich regnet es nach eurem Fest, voll Holle. Wer zeltet, kann sich schnell bewegen. Wenn Gott zeltet, dann ist es ein Zeichen dafür, dass Gott beweglich ist, dass er nicht an einem Ort ist, sondern dass er beweglich ist. Er muss nicht an einem Ort sein, an dem ich dann hinpilgern muss. Er kann sich bewegen. Er ist beweglich. Und das andere ist eine Grundzutat des Zeltens. Man kommt sich ja schon nah. Also man sieht mehr, man riecht mehr, man hört mehr. Es ist ja so, reden wir es aus. Ja? Jeder vollere Zeltplatz zeigt das ganz genau. Man bekommt schon viel mit. Ja, ein Zelt ist irgendwie offen. Hat keine massiven Mauern, hat keine große Abgrenzung. Wer zeltet, bekommt es mit. Auch so ist Gott nahe. Nicht auf Teufel komm raus, schlechter Spruch, abgegrenzt, sondern nahe, beweglich und nahe. Komm zum Ende. Gottes Reich ist keine Privatsache, wenn wir über ein Bild der Stadt reden. Siehe, ich mache alles neu, ist ja auch ein Wort an deine Seele und nie nur allein. Gott rettet nicht diese einzelnen Seelen aus der Welt heraus, sondern manchmal mitten hinein zu den nächsten Menschen, schafft neue Qualität von besserem Zusammenleben mit ihm und miteinander. Gottes Reich ist nicht nur Zukunft, so wie manchmal die Offenbarung gelesen wurde, sondern es ist ja auch Zukunft und es wächst schon jetzt. Es geht um Not und Themen, die jetzt und damals schon relevant sind. Was Gott neu macht, beginnt jetzt. Es keimt in Begegnung, in der Nachbarschaft. Gottes Reich ist kein fester Ort, es ist eine bewegliche Gegenwart, wie ein Mensch, der zeltet und schnell seine Zelte abbauen kann, um weiterzuziehen. Er schlägt sein Zelt, Gott schlägt sein Zelt mitten bei den Menschen auf und bleibt damit in seinem Charakter nahe, nahe und beweglich. Und nun? Ich glaube, wenn wir diese Worte ernst nehmen, dann kann Gottes Geist darin wirken. Wenn wir diese Jahreslosung auf diese Weise zu Herzen nehmen, wird sich, glaube ich, etwas verändern. Dann denken wir an uns und unsere Themen, dass wir Hoffnung und Zukunft und eine neue Stadt und ein neues Zuhause brauchen, wie wir es heute gesungen haben. Und wir werden anders auf unsere Umgebung schauen. Wir können dann uns auch als Gemeinde fragen, wie können wir mehr campen? Damit meine ich nicht den Urlaub. Beweglich sein. Vielleicht seid ihr das schon, da kenne ich eure Geschichte zu wenig. Wie können wir nahe sein bei den Menschen um uns herum? Und das ist kein schöner Urlaub. Campen ist ja wirklich nicht 5 Sterne. Es könnte sein, dass das auch manchmal ganz schön schmutzig oder laut oder strittig wird, weil man halt so viel nahe kommt. Aber wie gut. So ist Gottes Wirken. Ich glaube, dann so nahe und offen und einladend Gemeinde zu gestalten, macht auch Arbeit. Aber ich glaube, die ist es wert. Und persönlich, ja, ich lade dich ein, neu auf deine Nachbarschaft, auf dein Dorf oder deine Stadt zu schauen. Sieh dich um. Auch dort macht Gott Sachen neu. Sieh dich um in deiner Nachbarschaft, deiner WG, deiner Straße, deinem Arbeitsplatz. Du kannst vielleicht Gottes Gegenwart sein oder manchmal wird Gott dir entgegenkommen, weil er mittendrin ist, mittendrin in dem Leben. Und zum Schluss sei ermutigt, du musst Gottes Gegenwart selber an keinen Ort der Welt bringen. Er bewegt sich. Er zieht doch rum wie ein Camper. Seine Gegenwart ist schneller bei den Menschen, als du bei ihnen bist. Es kann sein, dass er dir entgegenkommt, wenn du dich auf den Weg machst in deine Nachbarschaft. Du musst ihn da nicht hinschleppen. Überall dort, wo du bist, schlägt Gott sein Zelt auf, zusammen mit dir, und sagt dir, siehe, ich mache alles neu. Wo siehst du Gottes Handeln in deinem Umfeld in den nächsten Tagen? Ich wünsche es mir für mich, dass ich überrascht werde. Von Gott, ich wünsche es mir für euch, euch als Gemeinde und euch als Einzelpersonen, dass wir dadurch immer wieder Spuren von Gottes neu finden. Amen.